Und das trifft nicht nur zu für den Apostel, sondern auch für den Evangelisten. Ich möchte auf einige grundsätzliche Dinge hinweisen in der Vorbereitung eines Zeugen Jesu Christi, der es mit einiger Intensität tun möchte. Zuerst grundsätzliche Vorbereitung. Hier geht es um die Vorbereitung des Charakters, der Fähigkeiten und der Mentalität. Es ist sehr wichtig, dass der Charakter eines Zeugen zubereitet wird, dass er einigermaßen Standhaftigkeit und Regelmäßigkeit lernt, auch Pünktlichkeit und so weiter. Es gibt übrigens einige sehr praktische Hinweise, wie man diese Dinge fördern kann. Ein Vorschlag ist, dass man im Voraus berechnet, wie viel Zeit es braucht. Dass man zuerst aufschreibt, alles was vorkommen kann, erst was vorkommen muss und dann was vorkommen kann. Und die zwei werden addiert und die Zeit der Vorkommnisse muss berechnet werden und dann kann man überlegen, wann man wegfahren oder gehen sollte, damit man zeitig da ist. Das gilt nicht nur für uns hier, das gilt grundsätzlich für einen, der der Welt sagen will, dass sie pünktlich in der Ewigkeit ankommen müssen, wenn sie überhaupt ankommen wollen. Die zwei passen schon zusammen. Auch der Asiate muss pünktlich sein. Abraham muss pünktlich gewesen sein bei der Niederkunft seiner Tiere. Wenn es dann nicht getan wird, es kann nicht aufgeschoben werden. Gewisse Dinge ist nur eine Frage von Relation. In dem einen Punkt kann man es sich leisten, einen Spielraum einzusetzen. Bei anderen Dingen geht es einfach nicht. In der Erntezeit muss die Ernte eingeholt werden, sonst gibt es keine Ernte mehr. Das muss jetzt geschehen. Das weiß jeder. Es ist nur eine Frage, was es ist. Die Fähigkeiten sollten entwickelt werden. Jeder hat Fähigkeiten und wer zeugen will, der muss Fähigkeiten haben, hat sie und muss sie haben. Welche Fähigkeiten, von welchen Fähigkeiten sprechen wir? Mir scheint, es sind grundsätzlich dreierlei Fähigkeiten. Jeder bringt natürliche Fähigkeiten mit sich. Diese sollten entwickelt werden. Die er hat. Wer wiedergeboren ist, und das muss ein Zeuge Jesu Christi sein, der hat auch geistliche Fähigkeiten. Jeder hat mindestens eine Gnadengabe. Jeder hat etwas und das sollte entwickelt werden, das sollte gebraucht werden. Und dann gibt es angeeignete Fähigkeiten, natürlicher Art oder geistlicher Art. Solche, die später hinzukommen. Nun, solche geistliche Art, ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist, wenigstens Gnadengaben kann man sich nicht einfach so aneignen, die werden geschenkt. Aber es gibt Fähigkeiten, die kann man sich aneignen, noch zusätzlich, wenn man merkt, die brauche ich. Und wenn man merkt, dass man zusätzliche geistliche Fähigkeiten braucht, dann kann man darum bitten. Paulus erwähnt diese Möglichkeit auch. Und dann die Entwicklung der Mentalität. Hier möchte ich zuerst einige Schriftstellen weitergeben. Philipper 1, Vers 21. Für mich ist das Leben Christus. Und das Sterben ist Gewinn. Dies war seine Einstellung. Das war seine Grundmentalität. Das Leben bedeutete für ihn ein Wort, Christus. Christus war Anfang seines Lebens, Christus war Inhalt seines Lebens, Christus war Ziel seines Lebens. Zu leben bedeutete für Paulus nur eins, die Person Christi. Und wenn der Gegensatz des Lebens eintreffen sollte, sterben, dann sei das immer noch Leben, das sei das Gewinn im Vergleich zum irdischen Leben. Kapitel 2, 20 und 21. Ich habe keinen Gleichgestimmten oder Gleichgesinnten, der so ohne Falsch sich um eure Dinge bekümmert. Sie denken alle an sich, nicht an Jesus Christus. Das musste er von allen sagen. Schließlich, auch bei aller sogenannten Liebe zu Jesus, beim Eifer zu Jesus, für Jesus, war irgendwie doch eine Liebe zu sich selbst, die dann immer wieder aufkam und die Tätigkeit bestimmte. Aber von Timotheus konnte er sagen, bei dem ist diese Zielstrebigkeit da, der ist konsequent für Jesus da. Das ist bei ihm geklärt. Wenn es darauf ankommt, dann ist es immer noch so. Der ohne Falsch so denkt, dass Jesus Christus sein Leben ist, seine Mitte ist. Das ist wichtig, dass das geklärt wird. Und das können Sie. Sie müssen nicht schwierige Situationen simulieren, damit Sie das lernen. Manche Leute denken, das muss geschehen. Nun, in einem gewissen Sinne hilft das. Für einen Soldaten hilft es, wenn man Kriegssituationen, Kampfsituationen simulieren kann. Dann gibt es diese Übungen, größere und kleinere. Und dann muss er sich üben in diesen Dingen. Aber die Schrift lehrt auch, dass wir bei Tag, bei Sonnenlicht lernen können, wo es gut geht, für den Herrn zu leben. Das ist schon eine Hilfe, damit, wenn es Nacht ist und wenn die Schwierigkeiten kommen, wir nicht ganz aufgeschmissen sind. Es heißt einmal von den Jüngern, als sie versagt hatten, beim Sturm nach der Speisung, nachdem die 5000 gespeist waren, hat Jesus sie ins Boot geführt und sie entlassen. Und in der Nacht kommt ja dieser Sturm und er läuft auf dem Wasser zu ihnen. Da heißt es, sie erkannten ihn nicht. Und anschließend nach der Geschichte heißt es, warum sie versagten. Ihre Herzen waren verhärtet über die Brote oder über den Broten. Das heißt, als die Sonne schien, als einer der größten Wunder geschah, dort, als es gut ging, als alles herrlich war, es hätte fast nicht besser sein können, da versagten sie. Und weil sie dort versagten, versagten sie, als die Prüfung kam. Mit anderen Worten, es ist möglich, dann, wann es gut geht, sich vorzubereiten, damit man dann, wenn es schlecht geht, nicht immer versagen muss. Man kann sich dort vorbereiten, wo die Umstände nicht gerade alle ungünstig sind. Wie? Indem man sich konzentriert, indem man reflektiert. Die Jünger hätten jetzt reflektieren müssen, darüber nachdenken müssen. Nicht nur das Vordergründige jetzt erleben als ein Happening, sondern jetzt überlegen, was geschieht hier jetzt, und wieder Jesus orientiert denken. Dass er sich offenbart und den Vater offenbart. Dann, wenn sie das überlegt hätten, dann wäre das mit ihnen gegangen in die Nacht und in den Sturm, in die Prüfung. Man kann also zu jeder Zeit ein Stück Vorbereitung üben in der Mentalität. Jede Gelegenheit wahrnehmen, immer das Augenmerk auf Jesus gerichtet haben, Hebräer 12, Vers 2. Dann 2. Korinther 4, Vers 5. Wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure Sklaven Jesu wegen. Ein Zeuge Jesu Christi muss eine Sklavenmentalität haben. Das heißt, im biblischen Sinne, er muss sich verstehen als ein Diener von anderen. Jemand, der der Gemeinde gehört, wenn wir Leibeigenen hier verstehen wollen, er gehört der Gemeinde, das tut er, weil er Jesus gehört. Aber hier meint Paulus wahrscheinlich, bereit zum Dienst, wie ein Sklave dient. Er dient der Gemeinde, wie ein Sklave dient. Er will bereit sein, der Gemeinde zu dienen, komme was kommen mag. Warum tut er das? Warum versteht Paulus sich als einen Sklaven der Korinther? Jesu wegen, nicht Christi wegen, Jesu wegen. Offenbar denkt Paulus an den Weg Jesu in seiner Zeit der Erniedrigung. So wie Jesus im Fleisch den Weg eines Sklaven ging, denken Sie an Philipper 2, 5 bis 8. So wie Jesus seinen Weg ging, so gehe ich ihn. Warum? Weil Jesus zu mir gekommen ist, meine Stelle eingenommen hat. Ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. Aber er ist darum für alle gestorben und wieder auferweckt worden, damit die, die leben, und das sind die an Jesus Glaubenden, nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb. Das ist die Logik Pauli. Er sagt, wir schlussfolgern so, dies ist unsere Schlussfolgerung. Und deshalb dient er wie Jesus seinen Brüdern und Schwestern in Korinth. Er ist bereit, ein Sklave derer zu sein, denen er das Zeugnis verkündet. Kapitel 8, Vers 9. Wer dies nicht bereit ist zu tun, der wird nicht ein rechter Zeuge Jesu Christi sein. Wer auf seine Rechte besteht, und das kann sehr schnell geschehen, täuschen Sie sich nicht. Noch ein Wink für die Selbsteinschätzung, für die Mentalität. Vergessen Sie nie, dass Sie zur größten Sünde fähig sind. Vergessen Sie nie Ihre totale Verdorbenheit. Das heißt, Ihre totale Unfähigkeit, Gott zu gefallen. Alles, was da ist, das ist lauter Gnade. Wenn Sie fähig sind, Gott zu gefallen, wenn Sie fähig sind, ihm zu dienen, wenn irgendetwas Gutes dabei ist, das kommt vom Herrn, das ist Gnade. Danken Sie dafür. Aber vergessen Sie nie, dass bis an Ihr Lebensende Sie fähig sein werden zum Schlimmsten. Und seien Sie nicht überrascht, wenn diese Gedanken aufkommen. Tun Sie aber Buße und nehmen Sie neue Gnade und leben Sie nur von der Gnade. Nur so kommt man nicht in selbstverständliche Berechnung seiner Rechte. Dann verzichtet man, dann kann man verzichten, wenn man weiß, man hat alles verdient. Es gibt keine Lebenssituation, die sie nicht echt verdient hätten. Es gibt kein Kürzen ihres Ruhms, den sie nicht wirklich verdient hätten. Kommen Sie nur ruhig nach Hause. Sie sind auf dieser Ebene, ja. Denken Sie nicht, dass Ihr Image so groß ist, ja. Jemand köpft Sie, ja. Und jetzt haben Sie einen kürzeren Ruhm. Jetzt ist dies Ihr Image, ja. Der Kopf ist weg. Ganz zufrieden. So sehen Sie aus, ja. Kommen Sie nur zurück nach Hause, zu dieser Ebene. Dies ist Ihr Haus, nicht dieses, ja. Und wenn es da noch mehr geschieht, Sie sind nichts. In sich selbst. Sie sind etwas. Aber hier wieder nach dem Aspekt, ja. Zu gleicher Zeit sind Sie etwas und zu gleicher Zeit sind Sie nichts. In uns selbst sind wir nichts. In Christus sind wir etwas. Wir sind auferstanden. Wir sind nicht nur gestorben. Das ist ein Fehler einer gewissen Richtung, auch in frommen Kreisen, dass man sich mehr für eine Null hält als für eine große Zahl. Wir sind eine Zahl. Aber wir sprechen jetzt von der Bereitschaft, Sklaven zu sein. Und da müssen wir einfach bereit sein, das anzuerkennen. Sonst werden wir von Natur aus reagieren, wie wenn wir etwas wären. Und werden in falscher Weise auf unsere Ehre und Rechte bestehen bei anderen. Und vergessen wir auch nicht, dass wir nach der schönsten Gebetsgemeinschaft sofort fähig sind zur Sünde. Der Sündenfall kam im Garten Eden. Vergessen wir das nicht. Es gibt kein Ort, an dem ich nicht zur Sünde fähig bin. Kein Ort, der so heilig wäre, dass ich dann wirklich dadurch bewahrt wäre. Es kann überall geschehen. Der Feind hat übrigens die Taktik, sofort nach einem Sieg anzugreifen. Manche ihrer großen Schwierigkeiten werden nach Sonntagen kommen, am Montag. Vielleicht schon Sonntagabend. Das ist jetzt aus der Empirie gesagt. 2. Korinther 8, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn, die Gnade Jesu Christi, dass er euretwegen arm wurde, er der Reiche, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Diesen Weg wollen wir gehen. Bereit sein zu dem Verzicht, wozu uns der Herr, in den der Herr uns führt. Wir brauchen immer etwas, um zu leben. Aber mein Sohn pflegt zu sagen, ich brauche nur Jesus und das, was er gibt. Ich brauche die Dinge, die er gibt, aber ich brauche nicht alle Dinge, die er überall gibt. Ich brauche nur die Dinge, die er mir gibt für mein Leben. Grundsätzlich brauche ich ihn, aber ich brauche mehr. Ich brauche das, was er gibt. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann brauche ich nicht zu fragen auf Himmel oder Erde, auf Himmel oder im Himmel oder auf der Erde. Wer in der Welt als Zeuge wirken will, braucht eine richtige Einstellung zum Herrn, zu denen, denen er dient. Er braucht eine richtige Einstellung zu sich selbst. Und weiter, er braucht eine richtige Einstellung zu seinen Mitarbeitern. Er muss lernen, mit anderen auszukommen in der Tätigkeit für Jesus. Sie müssen sich sagen, wenn Sie mit einem schwierigen Menschen umgehen, Herr Jesus, ich will bereit sein, mit diesem Menschen in einem Zimmer eingesperrt zu sein bis an mein Lebensende. Wer immer es ist, mit dem der Herr es ihn in Verbindung bringt. Und es wird immer wieder so sein. Ich kann an einige Menschen denken, im Lauf meines Dienstes, die der Herr mir in den Weg stellte, die für mich eine Prüfung waren. Es kam dann dazu, dass ich sagen musste, bei einer besonders schwierigen Stelle, Herr, ich bin bereit, diese Person in meinem Leben zu behalten, bis zu meinem Lebensende, so lange wie du willst. Es ist eine gute Kur. Eine gute Schule. Man muss aber auch eine richtige Einstellung bekommen, wenn man Zeuge Jesu Christi sein will, besonders im Ausland. Man muss grundsätzlich eine richtige Einstellung zu Ausländern bekommen. Das ist heute nicht so schwierig. Wir haben große Gelegenheiten, dies zu üben. Und die Denkweise ändert sich stark, aber immer noch ist es nicht selbstverständlich. Man kann sich ja die Ausländer auswählen, aber wenn der Herr uns ins Ausland führt, dann werden wir bereit sein müssen, uns auf andere Sitten und Gepflogenheiten einzustellen. Ein Zeuge Jesu Christi sollte eine richtige Einstellung haben zu Ausländern, zu Andersdenkenden grundsätzlich, zu anders Lebenden. Wir sollten auch nicht vergessen, dass unser Sinn für so, wie es sein sollte, denn darum geht es, ja? Ich komme zu einem Andersdenkenden, zu einem Anderslebenden, und jetzt kollidiert etwas. Was kollidiert? Die Vorstellung, so sollte es sein. Die Vorstellung von dem, wie es sein sollte. Er spricht auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Er tut etwas auf eine Art und Weise, wie es mir nicht gefällt. Warum gefällt es mir nicht? Weil in meinem Leben etwas gewachsen ist. Eine Vorstellung, so und so müsste man sprechen, so und so müsste man handeln. Ein Missionar erlebt es, war noch nicht lange auf den Philippinen. Er hat Leute vom Land zu Gast bei sich. Und was tun die? Bevor sie sich hinsetzen, nehmen sie ein Tuch oder eine Serviette und wischen den Staub vom Stuhl. Nein, ich glaube, es war ein Tuch, ein Taschentuch. Ja, haben den Staub vom Stuhl gewischt und haben das Taschentuch auf den Stuhl gelegt und haben darauf gesessen. Und Sie können sich vorstellen, wie er hier reagiert hat innerlich. Seiner Frau wegen besonders, ja. Dann kamen sie zum Tisch und dann haben sie, glaube ich, mit der Serviette die Teller abgewischt und die Utensilien und haben wieder, glaube ich, das Tuch auf den Stuhl gelegt und sich darauf gesetzt. Und innerlich, ich glaube, er hat nichts gesagt, aber innerlich dachte er, was denken diese Leute denn? Kann meine Frau nicht waschen und so weiter, ja, ist meine Frau nicht sauber genug? Aber der Schreiber sagt, er hätte einiges lernen müssen über die Kultur dieser Leute. Das war für sie. Sie dachten nicht, dass die unrein waren. Das war einfach Gepflogenheit. So macht man das bei einem Gastgeber. Ja? Das war ihre Sitte. Man muss also lernen, dass ein anderer vielleicht auch eine rechte Art und Weise hat zu denken, so müsste es sein. An einigen Stellen kann das variieren, an einigen Stellen darf es nicht variieren. Es gibt gewisse Gepflogenheiten von Andersdenken, die sind nicht richtig, die dürfen nicht so sein, wie sie sind, unter keinen Umständen. Und jetzt müssen wir in der Begegnung mit einer anderen Kultur, mit etwas anderem Gewachsenen, lernen zu sortieren, was ist konstant nach der Schrift, was ist variabel für die Schrift. Was kann sich ändern? Eine Nation kann es so machen, ein Volk, ein Stamm kann es so machen. Der Zeuge Jesu Christi braucht viel Geduld, besonders viel Einfühlungsvermögen. Das muss gelernt werden. Man versuche, sich hineinzuversetzen in die Situation eines anderen. Auch beim Gespräch hilft es sehr viel, damit man ihn verstehen kann. Man versuche, sich einmal hineinzuversetzen. Warum hat er das jetzt so gesagt? Das klingt für mich komisch. Aber jetzt reflektieren. Ja? Warum, wie könnte es sein? Man versuche, sich hineinzufühlen, hineinzudenken in die Denkart und Gefühlsart des anderen. Also grundsätzliche Vorbereitung. Bei der weiteren Vorbereitung möchte ich an zweierlei denken. Einmal, mir scheint in vielen Fällen, vielleicht in den meisten Fällen, sollte eine Vorbereitung unter Aufsicht kommen. Bei der weiteren Vorbereitung für den Dienst. Die erste Etappe im eigentlichen Dienst sollte unter Aufsicht geschehen. Und diese Aufsichtsstrecke kann für den, der in der Welt arbeitet, eine zweifache sein. Eine erste Strecke und eine zweite Strecke. In der ersten Strecke wird er in der Gemeinde mithelfen. Denn ein normaler Christ ist in einer Gemeinde. Und wenn Sie nicht in einer Gemeinde sind, dann sind Sie nicht ein normaler Christ. Das möchte ich sehr betonen, weil ich viel zu gut weiß, wie es bei Studenten ist. Oder kann sein, ja? Man muss sich konzentrieren aufs Studium. Hier ist eine Dichotomie und übrigens eine ungesunde Dichotomie. Das gebe ich zu. Es ist nicht gesund, dass so vorbereitet wird. Man sollte einfach einmal überlegen, welches sind denn auch für die Schrift normalere Vorbereitungsrahmen, Situationen. Aber es ist nun einmal so. Dann sollten Sie während der Zeit hier in Gießen, ist das möglich, Sie sollten eine Gemeinde haben, in der Sie wie ein Glied am Leibe fungieren. Sie sollten ein Nest haben, ein Gemeinschaftsnest haben, ein Nestwärme haben. Sie sollten eine Situation haben, wo Sie Gemeinschaft haben, konstante Gemeinschaft und Diese Situation sollte eine Dienstmöglichkeit sein. Es wird nicht immer möglich sein, nach eigenen Wünschen das zu bekommen. Aber man sollte nach so einer Möglichkeit suchen in einer echten Gemeinde. Und übrigens, wenn Sie Übung haben wollen, dann sollte es eine Gemeinde von Christen sein, sonst ist es nicht Gemeinde. Sie muss nicht alle gesunden Züge einer biblischen Gemeinde haben. Man unterscheidet zwischen gesunder Gemeinde und anderer Gemeinde. Aber es sollte ein Kreis von echten Christen sein, in dem sie sich bewegen, wo sie mit einiger Regelmäßigkeit auftauchen und auch untertauchen können. Dort hat man Dienstmöglichkeit, dort wird man gesehen, vielleicht nicht gerade unter organisatorischer Aufsicht, aber sie werden gesehen und sie können beobachtet werden, wie sie Dinge tun. Da kann man sie korrigieren, da kann man sie ermutigen. Also zuerst in der Gemeinde, die zweite Wegstrecke, also möglichst in dieser Situation unter Aufsicht der Ältesten beziehungsweise unter Anleitung der Ältesten. Aber das geht nicht auf die Dauer. Wenn Sie in der Welt arbeiten wollen, dann müssen Sie die Gemeinde früher oder später verlassen. In einem kleineren oder größeren Maße. Sie werden einfach hinausgehen müssen. Dann ist es wichtig, dass man die erste Strecke dort, im eigentlichen Dienst außerhalb der Gemeinde, die erste Wegstrecke mit einem Evangelisten oder Missionar dient. Bei unserer konzentrierten Vorbereitungsart der formalen Ausbildung fällt dieses oft weg. Und einige Schulen versuchen es dann auch irgendwie einzubauen. Es fehlt an allen Ecken gewöhnlich die eigentliche, wie sagt man das, Lehrlingszeit, ja. Eine gewisse Lehrlingszeit sollte intensiver sein, als sie normalerweise ist. Viele Reichsgottesarbeiter lernen nicht zu dienen, weil sie nicht von anderen bewährten Evangelisten und Missionaren gelernt haben. Es ist sehr hilfreich. Früher habe ich das nicht so erkannt. Heute erkenne ich dieses mehr. Und wenn man dann auf eigenen Füßen stehen muss, dann gilt es zu behalten, ich muss ein Schüler bleiben, ich muss ein Lernender bleiben bis ans Ende meines Lebens. Wir wollen in der Schule Gottes bleiben. Wir wollen bereit sein, immer auch die grundsätzlichsten Dinge zu lernen. Einiges von dem muss immer wieder neu gelernt werden. Zum Beispiel auf sich selbst und sein eigenes Leben zu verzichten. Das weiß Paulus, 2. Korinther 4, 11 und 12. Wir, die wir leben, werden ohne aufhören. Es hat nie ein Ende. Sie denken, ach, jetzt ist dies vorbei, dann kommt aber mehr. Wir, die wir leben, werden ohne aufhören dem Tode ausgeliefert. Jesu wegen. Weil Jesu Weg ein Verzicht ist. Ein Weg des Verzichtes auf Lebensprivilegien. Immer ein Stück Tod inmitten des Lebens. Übrigens, was ist Leiden? Die Gleichzeitigkeit von Leben und Tod. Das bringt Leiden. Und das ist der Weg eines Christen, die Gleichzeitigkeit von Leben und Tod. Wir, die wir leben, werden ohne Aufhören dem Tode ausgeliefert, Jesu wegen. Warum? Damit auch das Leben Jesu in eurem sterblichen Fleische offenbar werde. So wirkt auf der einen Seite der Tod in uns, auf der anderen das Leben. Wo? Wo wirkt das Leben? In uns, ja. Aber jetzt sagt er in euch. Das in uns setzt er jetzt voraus. Das hat er in Vers 11 angegeben. Aber wenn es in uns wirkt, dann kann es auch in anderen wirken. Mit anderen Worten, es sind drei Stationen. Ich bin bereit zu sterben, wenn ich bereit bin zu sterben, Jesu wegen, dann kann das Leben Jesu in meinem Leben sich offenbaren. Und wenn das der Fall ist, dieses zweite, dann kann es auch im Leben anderer sich offenbaren. Das heißt, dann kann ich ein Lebens, Mittel sein, ein Mittel zum Leben anderer. Das heißt ein Segen. Ein Segen ist ein Mittel zum Leben. Das, was Leben fördert, das ist Segen. Fluch ist ein Mittel zum Tode. Segen ist das, was zum Leben dient. Und wenn ich gestorben bin und wenn ich aus Jesus lebe, dann kann ich anderen dienen, sodass in ihrem Leben Leben gefördert werden kann. Das muss immer wieder neu gelernt werden. In dieser Schule muss man bleiben. Es wird auch so sein, dass ich in äußeren Dingen immer wieder neu lernen muss. Man wird immer wieder für neue Situationen zu lernen haben. Das ist auch in der Schrift so. Nur zwei kleine Beispiele. Ich weiß nicht, wie vorbereitet Ananias war für seinen Dienst überhaupt. Ich weiß auch nicht, was für einen Dienst er hatte. Aber als er Saulus zu dienen hatte, dann brauchte er ein Stück neuer Vorbereitung. Dies war ein neuer Fall. Und es wird immer wieder so sein, wenn der Herr etwas Neues für sie hat, dass er sie in ein Stück Vorbereitung führt. Das werden sie vielleicht nicht gerade dann verstehen können. Aber später merken sie, aha, dies war eine Vorbereitung dafür. Auch Petrus muss vorbereitet werden für die Begegnung mit Cornelius. Petrus ist ein bewährter Reichsgottesarbeiter, er ist Apostel, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber für diese Situation, die über seine bisherigen Grenzen hinausgeht, da muss er eine neue Vorbereitung haben. Das ist immer wieder so. Wir haben jetzt gesprochen von der Notwendigkeit apostolischer und evangelistischer Spezialmitarbeiter. Jeder Christ dient. Wir haben besonders die Diener am Wort, Evangelisten, Hirten, Propheten, Apostel. In Sonderheit dienen dort viertens Missionare oder Apostel und auch Evangelisten. Fünftens möchte ich andeuten, ich habe das bereits, glaube ich, bei der Diakonie besprochen. Da können Sie dort Ihre Notizen nachsehen. Fünftens, es braucht diakonische Arbeiter. Gestern, glaube ich, hatte ich auf eine Frage hingesagt, es gibt zwei Arten von Diakonie, scheint mir. Die formal ist nur die Diakonie in der Gemeinde erwähnt, und zwar in 1. Timotheus 3, wo Paulus zuerst die Aufseher bespricht und dann anschließend die Diakonen. Aber das Wort, der Begriff kommt auch vor in der Missionssituation, in der Apostelgeschichte. Und wenn man grundsätzlich merkt, dass Diakonie grundsätzlich in der Gemeinde die Einrichtung ist, die der Führung hilft auf dem Gebiet irdischer Angelegenheit, dann kann man sofort diese Möglichkeit oder Notwendigkeit sehen im Gebiet der Mission. Im Zeugnis in der Welt hat es immer wieder praktische Dinge zu tun, praktische Dinge, die zu tun sind. Und da braucht es Leute oft, die einem helfen. Wenn es eine kleinere Arbeit ist, ein kleinerer Dienst, dann kann man manches selbst tun, so wie die 12 Apostel alles selbst gemacht haben, bevor es zu Kapitel 6 kam, zu dieser Situation. Es muss nicht immer dieser Hilfsdienst da sein. Aber wenn die Arbeit wächst und die Verantwortung und die Aufgaben, dann ist es gut, wenn jemand da ist, der die irdischen Angelegenheiten abnehmen kann. Dass man Helfer hat, die tragen helfen, auch Koffer tragen helfen, die sich der Lautsprecher annehmen und der technischen Angelegenheiten. Und wenn es dann mehr spezialisiert ist, ein Elektriker, ein Mechaniker, Krankenschwester und so weiter. Die sind nicht Apostel, Missionare dieser Kategorie. Sie dienen nicht speziell an Gott, aber sie sind missionarische Helfer, missionarische Diakone. Wir brauchen also in der Reichsgottesarbeit in der Welt diesen Bereich, diese Branche von Mitarbeitern. Sechstens, zur Einsetzung der Zeugen kurz, wenn sie also mehr oder weniger vollzeitlich ihren Dienst tun wollen. Wie kommt es zu solchen Mitarbeitern? wie kriegt man sie, wie werden sie eingesetzt, dieser ganze Bereich. Mitarbeiter in diesem Gebiet des Zeugnisses in der Welt kommen von Gott. Er beruft sie, er ruft sie, er bekommt sie, er sorgt dafür, dass sie da sind. Matthäus 9, 38 bittet den Herrn der Ernte. Jesus, Vers 35, sieht die Menge, die ohne Hirt ist. Es mangelt also an Mitarbeitern. Und da sagt er, danke. Es braucht Mitarbeiter. Wie wollen wir sie haben? Wie kriegen wir sie? Kann er überlegt haben. Er sagt dann, wie man sie kriegt. Er sagt, bittet den Herrn, dass er Arbeiter in sein Erntefeld sende. Wenn jetzt die Jünger das getan haben, dann haben sie vielleicht gemerkt, vielleicht könnte ich mithelfen. Interessant ist, dass dann anschließend in Kapitel 10 die Betenden, wenigstens die, die aufgerufen wurden zu beten, die Gesandten werden. Es kann also gefährlich sein, zu bitten um Mitarbeiter. Aber diese Gefahr ist nur vorübergehend. Die Mitarbeiter kommen als Antwort aufs Gebet. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten, trifft auch hierzu. Das Wort von Jakobus. Oft haben wir nicht Mitarbeiter, weil wir nicht genügend gebetet haben. Das ist nicht der einzige Grund. Johannes 15, Vers 16, wörtlich, ich habe euch gepflanzt. Ich habe euch gestellt, ich habe euch hingestellt, damit ihr geht. Ein Reichsgottesarbeiter wird gesetzt, um zu gehen. Er wird gerufen, herausgenommen aus der Welt und in die Sache Gottes, ins Reich Gottes gestellt einmal. Zuerst muss man solide werden. Aber nicht um solide zu bleiben, um unbeweglich zu bleiben, sondern man soll beweglich werden, man soll gehen und Frucht tragen. Jesus setzt Mitarbeiter ein und diese sollen recht beweglich und adaptabel sein können. 1. Korinther 12, Vers 28. Gott hat in der Gemeinde gesetzt folgende Reichsgottesarbeiter. Er setzt sie ein. Sie sollen, das heißt, Gott ergreift die Initiative, aber wir sollen auch unser Teil tun. Noch einmal zurück zum Gebet. In Matthäus 9, 38, wie gesagt, richtet Jesus seine Bitte, seinen Aufruf an seine Nachfolger. Er sagt, bittet ihr den Herrn der Ernte, damit er Arbeiter hinaussende. In Lukas 10, Vers 2, haben wir denselben Aufruf zum Gebet um Mitarbeiter. Aber hier gilt er solchen, die bereits gerufen sind. Hier gilt er bereits bestehenden Mitarbeitern. In Matthäus 9 oder in Matthäus 10, 1 werden die mit zu Mitarbeitern, die vorher gebetet hatten. In Lukas 10, Vers 2 werden sie gerufen, die 70, sie werden erwählt, sie sollen hinausgehen, aber bevor sie hinausgehen, sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter hinaussendet. Ja? Die, die hinausgegangen sind, die sollen auch beten. Jeder soll beten, damit es mehr Mitarbeiter gibt. Mitarbeiter, wie melden sie sich? Wie geschieht das? Nun, sie können sich freiwillig melden, wie Jesaja das tut. Wenn der Ruf kommt, ja sagen. Sende mich, Herr, hier, ich stehe zur Verfügung, wohin immer du willst. Am liebsten vielleicht nach Kalifornien, so, wo das Wetter so schön ist, sagte einer. Aber wir können natürlich unsere Wünsche dem Herrn vorbringen, wenn wir das wollen. Das Wichtigste ist natürlich, dass man zuerst einmal bereit ist. Das andere kann man noch klären. Dann wird man bald erfahren, dass es auch andere Gegenden gibt, die das Evangelium brauchen. Man darf also sich freiwillig melden, aber es kann sein, dass jemand auf Sie zukommt. So war es bei mir. Ein Missionar von Lateinamerika, Mexiko, war bei uns auf der Bibelschule und hatte also seine Situation und seine Anliegen weitergegeben. Anschließend kam einer meiner Lehrer auf mich zu und sagte, Bruder Janssen, wäre das etwas für Sie? Ich war dankbar. Und ich sagte, ja, das wurde da nicht realisiert, aber ich kam in Bewegung. Ich wurde angeregt. Paulus geht auf Timotheus zu und sagte, dich hätte ich gerne in meinem Team, in meiner Mannschaft. Kommst du? Ja, sagt er. Und dann wurden die nötigen Vorbereitungen getroffen. Die Mama musste vielleicht gefragt werden, aber das ging. Die hatte den Timotheus schon lange daraufhin vorbereitet. Hatte Timotheus vielleicht nicht gewusst. Apostelgeschichte 16, Vers 3. Es kann sein, dass bestehende Mitarbeiter einfach Mitarbeiter auswählen, aussuchen. Es darf durchaus geschehen. Es muss nicht alles nur auf Freiwilligkeitsbasis geschehen. Natürlich muss einem die Freiheit gelassen werden, Ja oder Nein zu sagen. So dann, wenn jemand bereit ist zu gehen, er ist ja in einer Gemeinde, vergessen Sie nicht, dann darf die Gemeinde ihn entlassen. Sollte ihn bereit sein, ihn zu entlassen. Aber an dieser Stelle steht nicht Apostello noch Pempo, sondern Afiemi, entlassen. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Ein Beispiel, wo Gott deutlich macht, hier sollen Leute entlassen werden, da werden sie auch entlassen. Gott ruft und sendet die Gemeinde, gibt her, ist bereit herzugeben. Kapitel 14, Vers 26 erinnert daran. Das waren die Boten, die Zeugen. Kommen wir unter Groß C auf die Botschaft zu sprechen. Die Botschaft im Zeugendienst. Es handelt sich grundsätzlich um dreierlei. Es handelt sich erstens bei dieser Botschaft um eine Teilbotschaft. Zweitens um die Gesamtbotschaft. Und drittens um eine Einladung. Von diesen drei Aspekten möchte ich einiges sagen. Erstens, bei der Botschaft im Zeugnis in der Welt handelt es sich zunächst einmal um eine Teilbotschaft. Das heißt, in der Praxis, sollte ich sagen. Nicht zunächst einmal, sondern in der Praxis. Das heißt, wer Zeugnis ablegt von Jesus Christus, dem Gestorbenen und Auferstandenen, wird nicht jedes Mal den ganzen Ratschluss Gottes verkünden. Was verkündet er? Er verkündet nach dem Muster von 2. Timotheus 2, Vers 15. Teile das Wort in rechter Weise. Das Wort, das hier gebraucht wird, wird auch in der Sattlerei gebraucht. Der Sattler bekommt ein Stück Leder und er hat einige Projekte. Vielleicht will er einen Sattel oder einen Stuhlschlag machen. Dann muss er jetzt überlegen, wie kann ich das meiste aus diesem Stück Leder kriegen? Und dann schneidet er das richtig, sodass er hier das Leder zum Besten gebrauchen kann. Jeder muss überlegen, was er jetzt zu sagen hat. Die richtige Teilbotschaft. Ich habe diesen Menschen vor mir, dies ist die Situation, dies ist, was ich weiß und kann. Was soll ich jetzt sagen? Oft weiß man auch dann nicht nach dieser Überlegung. Dann darf man beten wie Paulus. Betet für mich, oder bitten, betet für mich, dass wenn ich meinen Mund auftue, das Richtige rauskommt.